Es ist quasi offiziell, Liam Lawson wird degradiert zu den Racing Bulls, dafür kommt Yuki Tsunoda in das Cockpit neben Max Verstappen. Ja, wir werden jetzt so ein bisschen unsere Gefühle dazu aufdrüsen, aber vor allem ganz viele Fakten und einfach mal das große Bild zeichnen. Was ist denn eigentlich bei Red Bull los? Es scheint ein riesiger Sauhaufen zu sein, also von den roten Bullen eher zu den roten, ich spreche jetzt nicht aus, schwierig auf jeden Fall. Und es gibt wirklich viele Dinge, die wir jetzt besprechen werden, die sehr interessant sind. Also bleibt dran, Dave, wir haben einiges für euch aufgearbeitet. Los geht's.
Auf jeden Fall, auf geht's.
Ja, es war ein schwieriger Start bei Liam Lawson bei Red Bull. Das ist eigentlich noch untertrieben. Also er hat ja im Prinzip, ist nur hinterher gefahren. Nicht nur Max Verstappen, sondern dem ganzen Feld im Grunde. Man muss jetzt sagen, Zeitpunkt des Videos noch nicht offiziell, aber wahrscheinlich ist es möglicherweise schon offiziell, wenn das Video draußen ist. Fakt ist auf jeden Fall, sehr seriöse Medienberichten übereinstimmen, dass Yuki Tsunoda bereits in Japan dann im Red Bull sitzt neben Max Verstappen. Das ist natürlich für ihn auf der einen Seite grandios, weil es sein Heim Grand Prix ist, sein Traum jetzt in das große Team befördert zu werden, neben dem mehrfachen, vierfachen Weltmeister Max Verstappen. Der wird jetzt wahr, aber das ist natürlich für Liam Lawson die absolute Vollkatastrophe. Der hat gar keine richtige Chance bekommen, sollte es jetzt wirklich so kommen. Wir werden das jetzt mal aufdröseln, Dave. Es ist schon eine krasse Degradierung und es macht mich schon fast wütend, muss ich sagen.
Ja, ich muss mich auch sehr zügeln. Also ja. Mein Adrenalin steigt auf jeden Fall. Mein Respekt für Red Bull sinkt ins Bodenlose, ehrlicherweise. Mhm. Wenn es denn so kommen sollte. Ja? Ja. Es ist noch nicht offiziell, muss man natürlich sagen, aber die niederländische Zeitung der Telegraph, die sind ja ganz gut mit den Verstappens vernetzt, ja, mit dem Clan. Und sie waren in der Vergangenheit auch immer tatsächlich eine sehr zuverlässige Quelle für alle News aus dem Red Bull-Lager, aus dem Red Bull-Camp. Die berichten auf jeden Fall, dass es in Dubai zu einem Treffen gekommen sein soll. Diese Krisensitzung haben ja auch die Red Bull-Verantwortlichen ja bereits angekündigt am China-Wochenende. Man wollte sich zusammensetzen, das hat man offenbar getan. Die Jovidia-Familie, also die Anteilsmehrheitseigner, wie sagt man da? Ja. Die waren auf jeden Fall auch zugegen.
Aus Thailand, ne?
Ja. Ja, genau, aus Thailand, die thailändische Red Bull-Dynastie, kann man schon sagen. Die haben ja, glaube ich, theoretisch das letzte Wort. Sie haben ja die Aktienmehrheit tatsächlich. Also es war ein sehr, sehr großes, ernsthaftes Treffen der obersten Führungsriege im Red Bull-Konzern. Das ist Fakt. Was daraus kam, darüber spekulieren wir eben. Der Telegraph weiß schon mehr. Ob sie es bewahrheitet, werden wir dann in Kürze rausfinden.
Ja, und man muss sagen, natürlich war die Leistung von Liam Lawson überhaupt nicht gut bisher. Das kann man auch nicht wegdiskutieren, ist auch ganz klar. Aber dass man ihn dann nach zwei Rennen im Prinzip degradiert, wenn es jetzt so kommen sollte. Und danach sieht es wirklich aus, das ist eigentlich unter aller Würde. Man hat ihn da bewusst ja auch hochgezogen, hat Perez dann aus seinem Vertrag sozusagen vorzeitig rausgekickt. Und also der hätte ja noch ein Jahr Vertrag gehabt, Perez. Ne? Also so ist es nicht. Hatte Riesenprobleme, war natürlich isoliert betrachtet sicherlich auch keine unnachvollziehbare Entscheidung. Aber das ist so, wie es jetzt gelaufen ist, unangemessen und man muss ihm dann halt auch eine faire Chance geben und das ist auch schlimm ist, wir kommen später nochmal ausführlich dazu, ganz am Ende des Videos, dass da überhaupt von den offiziellen Türen Tor geöffnet wird, dass man überhaupt sagt, naja, jetzt schauen wir mal, jetzt wird alles irgendwie nochmal evaluiert nach zwei Rennen, also das ist keine faire Chance und so sollte es nicht sein. Ja. Aber schauen wir jetzt mal auf die Fakten, denn hatte mit vielen Problemen zu kämpfen, ja.
Ganz genau, wenn es halt nur zwei normale Rennen gewesen wären, dann das wäre schon schlimm. Aber diese zwei Rennen, die Liam Lawson hatte, die waren ja noch geplagt von Problemen. Diese Probleme ziehen sich im Prinzip seit den Testfahrten schon, seit der Vorbereitung. Die Testfahrten in der Formel 1 sind ja mittlerweile sehr, sehr zusammengekürzt. Jedes Team hat nur 3 Tage. Bei Red Bull hat man das eben so aufgeteilt, dass sowohl Max Verstappen als auch Liam Lawson einen ganzen Tag bekommen haben und dann jeweils noch einen halben dazu. Also einen Tag haben sie sich geteilt. Der Tag, den Liam Lawson ganz für sich allein gehabt hätte in Theorie, der war geplagt von technischen Problemen. Er kam kaum zum Fahren, konnte sich entsprechend, sehr wenig auf das Fahrverhalten dieses sehr schwierig zu bändigenden Autos einstellen. Problem Nummer 1. Er hat im dritten freien Training in Australien überhaupt keine Kilometer zurücklegen können. Da gab es ein Problem mit der Power Unit. Auch die Zeit hat ihm natürlich dann gefehlt. Das Rennwochenende in China war ja ein Sprintwochenende, da wisst ihr auch, es gibt nur ein freies Training, also auch super wenig Zeit, Setups zu erarbeiten, sich an die Strecke zu gewöhnen. Beide Strecken, auf denen wir gefahren sind bisher in dieser Saison, kannte Liam Lawson auch noch gar nicht, also zumindest nicht im echten Leben natürlich, ja. Er ist dann noch nie Rennen gefahren und zu all dem kommt, dass er eigentlich der Red Bull-Pilot ist mit der geringsten Erfahrung. Noch niemand wurde nach so wenigen Rennen wie er, in seinem Fall waren es eben 11 Grand Prix, die er vor Saisonstart auf seinem Konto hatte, gab noch niemanden, der so früh zu Red Bull hochgezogen wurde. Das ist allein schon natürlich ein Bündel an Fakten, die, schlechte Vorzeichen auf jeden Fall hier zeichnen. Natürlich, angesichts dieser Vorzeichen konnte er dann auch noch nicht wirklich zeigen, zu was er eigentlich fähig ist, oder?
Nee, absolut nicht. Und wenn man dann mal schaut, es ist wichtig zu betonen, ne? Er ist der unerfahrenste Red Bull-Pilot, wie du schon sagst, aller Zeiten, der da hochgezogen worden ist. Und wenn man das so macht mit einem jungen Fahrer, dann muss man dem auch eine ganz andere Unterstützung geben. Aber schauen wir mal, wie es in Australien gelaufen ist, dann nach den Testfahrten und in China. In Australien ist er in der Qualifikation 18. geworden, über eine Sekunde hinter Max Verstappen. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, ist er immerhin nicht Letzter geworden. Ja, aber schauen wir uns mal an, wer da hinter ihm war. Esteban Ocon im Haas und Oliver Baumann im Haas. Und der Oliver Baumann, der hat selber seine Riesenprobleme gehabt. Der ist gar nicht erst rausgefahren aus der Box. Also zählt nicht. Und Esteban Ocon war über eine halbe Sekunde, 7/10 fast, hinter Nico Hülkenberg, dann am Ende vor Liam Lawson gelandet ist, auf Platz 17. Und Lawson als 18. Der war nur ganz, ganz, ganz knapp vor Ocon. Also das ist eine absolute Vollkatastrophe gewesen. Und im Rennen ist er dann aus der Boxengasse gestartet, der gute Liam Lawson. Ist dann ausgefallen durch einen Dreher beim Reifenwechsel. Also
Nach dem Reifenwechsel,
genau.
Von Inters auf Softs oder auf Slicks und dann
war natürlich nicht der
sind
einzige.
Der Alge abgeflogen.
Genau, also insofern, das ist nachvollziehbar und vertretbar, aber es war natürlich alles andere als ein idealer Start. Ich glaube, nur Isaac Hutcher hat es da schlechter erwischt. Er hat da seine eigene Story. Wenn man nach China dann springen, im Springqualifying 20., also letzter, über 0,8 Sekunden hinter Verstappen, also ähnlich weit hinter Verstappen wie eben schon in Australien. Im Sprint ist er dann immerhin 14. geworden, da hat er okay performt, finde ich, jetzt im Rahmen dessen.
Hat auch schön überholt,
genau, gefallen. Genau, und im Qualifying zum Rennen war er dann auch wieder Letzter. Immerhin nur noch 0,7 Sekunden hinter Verstappen, also man kann jetzt argumentieren, da ist eine gewisse Entwicklung dann schon da. Ich meine, wie gesagt, zweite Qualifikation oder dritte, je nachdem, ob man Sprint halt jetzt mit reinrechnen will oder nicht. Im Rennen ist er dann 12. geworden. Es sind aber, wie wir wissen, ja auch sehr viele Leute ausgefallen, hatten auch große Probleme. 64,5 Sekunden war er dann hinter Verstappen, ist natürlich auch eine Welt. Ist dann aber faktisch praktisch Vorletzter geworden. Wir wissen ja, Duan hat noch seine Strafe bekommen. Bortolet und Hülkenberg in den Saubers, die hatten riesige Probleme. Also auch das ist alles andere als Red Bull würdig von der reinen Leistung her. Aber das, man muss auch mal im Verhältnis aussehen. Also 0,8 Sekunden beziehungsweise eine Sekunde Unterschied, das wäre früher noch eine ganz halbwegs akzeptable Geschichte gewesen, aber halt auch schon große Gap. Aber Dave, du hast da ein paar Zahlen für uns, die ein bisschen das Ganze auch in Relation zeigen. Ja.
Früher ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe ein bisschen gekramt und ich möchte anhand von zwei Beispielen, ich hätte natürlich unzählige finden können, anhand von zwei Beispielen mal darstellen, warum diese Diskussion oder diese Entscheidung, Liam Lawson da auszutauschen, einfach völlig haarsträubend ist. Gucken wir doch mal ins Jahr 1994. Vielleicht waren da einige von euch schon dabei und haben Formel 1 geguckt. Wahrscheinlich nicht. Ein gewisser Jos Verstappen, und den habe ich natürlich jetzt bewusst gewählt, weil es eine gewisse Relevanz hat für das Thema, ist damals als relativ vielversprechender Neuling gegen einen Michael Schumacher angetreten beim Benetton-Team. Michael Schumacher war zu der Zeit aber noch kein Weltmeister, war halt ein hochgehandeltes Talent. Also der Vergleich hinkt natürlich so ein bisschen. Max Verstappen ist mittlerweile vierfacher Weltmeister, zählt schon als einer der größten aller Zeiten. Daher ist rein von der Wahrnehmung her natürlich der Unterschied zwischen dem Liam Lawson und Max Verstappen viel größer, als es damals zwischen Michael Schumacher und Jos Verstappen war. Beide waren halt Talente, Michael Schumacher mit ein paar Jahren Erfahrung damals schon, Jos Verstappen als Neuling. 1994, die ersten zwei Qualifying schaue ich mir da an, und zwar jeweils die schnellste Runde der Piloten im Qualifying. Michael Schumacher hat sich im ersten Saisonrennen in Brasilien damals qualifiziert auf Platz 2. Jos Verstappen wurde damals 9. Und der Zeitunterschied zwischen den beiden auf ihrer besten Runde waren rund 2 Sekunden. Könnt ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Der zweite Grand Prix war dann in Japan, in Aida. Das war der Pacific Grand Prix offiziell damals. Michael Schumacher wieder Zweiter. Jos Verstappen hat sich damals als Zehnter qualifiziert. Klingt erstmal ordentlich. Der Abstand der besten Zeiten war aber über 2,1 Sekunden. Kann mich beim besten Willen nicht entsinnen, dass damals jemand irgendeine Diskussion über die Leistungsfähigkeit von Jos Verstappen losgetreten hätte und man überlegt hat, ihn vielleicht schon nach zwei Rennen auszutauschen.
Und der ist ja noch also, viele, viele Jahre in anderen Teams dann auch unterwegs gewesen.
So also, ist es, genau. Ja. Der hat, boah, ich glaube noch 8, 9, 10 Jahre oder so ist er noch Formel 1 gefahren danach auf jeden Fall. Gut, andere Zeiten, ja, die Abstände damals waren grundsätzlich größer. Die Formel 1 ist heute viel kompetitiver geworden. Deswegen kann man uns auch mal ein ganz aktuelles Beispiel anschauen. Vielleicht eine vergleichbare Situation im heutigen Grid. George Russell mit relativ viel Erfahrung bei Mercedes, aber natürlich noch kein Weltmeister, hat dieses Jahr einen Neuling an seiner Seite. Andrea Kimi Antonelli, ihr wisst es. Und wenn ihr jetzt aufmerksam zugehört habt, die Abstände in den drei Qualifying-Sessions von Max Verstappen zu Liam Lawson haben sich entwickelt von einer Sekunde auf 0,8 Sekunden auf 0,7 Sekunden. Warum das relevant ist, erzähle ich euch gleich, aber schauen wir uns nochmal kurz die Abstände zwischen Antonelli und George Russell an. Gleiche Rennen, gleicher Zeitraum natürlich. George Russell hat sich in Australien in Q1, ja, ich bewerte hier nur die Sessions, wo beide wirklich angetreten sind auf der gleichen Strecke. Im Q1 war George Russell Zweiter, Antonelli war 16. Für Antonelli war dann nämlich Schluss, George Russell ist dann ins Q3 gekommen. Aber in diesem Q1 betrug der Zeitunterschied zwischen den beiden 0,6 Sekunden. Ist jetzt auch nicht gerade klein. In China hat es Antonelli besser gemacht, da ist er auch bis ins Q3 durchgekommen und im Q3, auch da war George Russell wieder Zweiter am Ende, Antonelli hat sich als Achter qualifiziert, der Zeitunterschied waren 0,4 Sekunden, ja. Ist auch kleiner geworden.
Ist auf einer Strecke, die länger ist, muss man auch dazu sagen.
Ja, ne? Definitiv, das stimmt. Ja. Ist ein akzeptierter Abstand. Niemand bricht irgendeine Diskussion vom Zaun, ob Antonelli gut genug ist für Mercedes. Und der Zeitunterschied jetzt oder die Differenz, die jetzt ein Lawson und ein Antonelli zu ihrem Teamkollegen in China hatten, sind 0,3 Sekunden. Also Antonelli 0,4, Liam Lawson 0,7. Warum das jetzt gleich relevant ist, erörtern wir auf jeden Fall später in der Folge. Da werden wir nämlich darauf eingehen, wie die Vorbereitung dieser beiden Youngster auf diese Saison abgelaufen ist. Deshalb behaltet das mal im Hinterkopf. Ich spoiler schon mal vorneweg, Kimi Antonelli hat eine viel, viel ruhigere und bessere Vorbereitung auf diese Saison erfahren als Liam Lawson und ist trotzdem in Anführungsstrichen nur 0,3 Sekunden näher an seinem Teamkollegen. Und der Teamkollege ist, weiß Gott, auch kein Max Verstappen, das muss man natürlich dazu sagen. Ja. Das relativiert das Ganze nochmal. Also behalte das mal im Hinterkopf, wir sprechen gleich nochmal drüber. Ich fand es nur spannend und wollte diesen doch viel zu langen Einschub doch mal gemacht haben.
Wir müssen ja gar nicht so weit zurückgehen, auch wenn wir es gleich machen werden. Also wir können auch mal schauen, was in den ersten beiden Rennen Liam Lawson überhaupt für Voraussetzungen hatte. Also er ist in beiden Rennen aus der Boxengasse gestartet. Ja. Warum? Weil das Team extrem auch mit Setups experimentiert hat innerhalb des Wochenendes, was dafür spricht, dass da eben absolutes Chaos auch herrscht, was die Ingenieure angeht. Die haben im Prinzip, wenn man es jetzt mal überspitzt darstellen will, keine wirkliche Ahnung, wie man das Auto irgendwie fahrbar macht. Max Verstappen, der kann das natürlich irgendwie mit diesem, wir gehen gleich wirklich ausführlich drauf ein, mit diesem kleinen, sehr, sehr spitzen Fenster, in dem das Auto wirklich super funktioniert und auch eins der schnellsten ist. Nicht der schnellste, aber eins der schnellsten. Da kann er gut zurechtkommen, das Auto da reinbringen. Liam Lawson mit der wenigen Vorbereitung, die er hatte, mit der als unerfahrenster Fahrer in der Geschichte von Red Bull praktisch, der da direkt ins Team hochgezogen worden ist, der hat dann natürlich seine Schwierigkeiten und da sollte man ihm dann halt dementsprechend auch ein bisschen die Chance geben, da reinzufinden und das muss man eigentlich auch vorher wissen. Wenn man dann auch mal schaut, also auf das China-Setup, das war ein radikal anderes Setup fürs Rennen im Vergleich zum Qualifying, da musst du dich einfach auch nochmal komplett neu einfahren eigentlich, also auch völlig suboptimal, was er da machen musste. Es war zwar leichter zu fahren, nach dem, was man hört, aber es war auch weniger konkurrenzfähig. Also das Auto ist dann nicht so schnell gewesen, wie es theoretisch sein könnte. Also man muss da ständig irgendwelche Kompromisse machen, sich neu einstellen von Session zu Session und hat kein Wochenende wie jetzt andere Fahrer, wo er wirklich mit einem halbwegs berechenbaren Auto sich immer näher ans Limit tasten kann. Also das ist einfach nicht leicht für ihn. Und wenn man es jetzt einfach mal mit Sauber in China isoliert vergleicht, die hatten ja beide einfach so große Probleme, dass sowohl Hülkenberg als auch Bortoleto wirklich gestruggelt haben, das Auto überhaupt auf der Strecke zu halten. Ich meine, ein Hülkenberg, so wie er da am Anfang geschlittert ist, das ist auch sehr, sehr untypisch tatsächlich, was auch dafür spricht, dass das halt ein extrem bockiges Auto ist. Und selbst für den Lawson war es schwierig, irgendwie da die Saubers hinter sich zu lassen oder mit denen zu konkurrieren. Also es ist wirklich, wirklich schade. Und eins nur von vielen Problemen, mit denen er zu kämpfen hat, das darf man halt einfach nicht außer Acht lassen.
Ja, soweit. Lassen wir die Fakten mal vielleicht ein bisschen hinter uns. Wir haben jetzt ausführlich drüber gesprochen, was sehr wichtig ist auch. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen drauf gucken. Wie sind denn die Fahreigenschaften generell von diesem Red Bull? Das kann man ein Stück weit abschätzen, aber vor allem ja, die öffentlichen Äußerungen seines Teamchefs. Es fehlt jegliche Rückendeckung von Red Bull. Im Gegenteil, die Rückendeckung hat in den letzten Wochen eher Yuki Tsunoda erfahren. Ja, Christian Horner. Helmut Marko hat sich geäußert, dass Yuki Tsunoda in der Form seines Lebens fährt und dass er mit dem neuen Management jetzt viel besser aufgestellt ist und. Leute, warum habt ihr ihn dann letztes Jahr nicht verpflichtet und hochgezogen, als ihr die Chance gehabt hättet? Ja?
Ich meine, das ist ja richtig, ne?
Aber ja, wir haben ja plädiert für Yuki Tsunoda. Er hätte es definitiv verdient gehabt. Es wäre Ende letzten Jahres die richtige Entscheidung gewesen. Man hat aber auf das Pferd Liam Lawson gesetzt und dann, Leute, muss man das Ganze auch durchziehen, meiner Meinung nach, ja. Aber ja. Christian Horner hat sich dann auch geäußert auf die Frage hin, ne, wie es denn um Liam Lawson steht, ob man da erwägt, irgendwie Schritte zu unternehmen. Das war noch am China-Wochenende, da ist er auch nur ausgewichen. Kein Funke, irgendwie Rückendeckung, er hat wenig Positives gesagt. Das Neutralste, zu dem er sich dann hat hinreißen lassen, war so ein Satz im Sinne von, ja, die Formel 1 ist eben Pressure Environment, hat er, glaube ich, gesagt. Also wirklich ein Business, das auf Druck basiert, es gibt permanent Druck. Ja, vielen Dank auch Christian Horner.
Ja, also da sieht man wieder, es ist eine komplett andere Führungsmentalität bei Red Bull, sowohl von Horner als auch von Marco, wenn man es vergleicht mit, ich sag's immer wieder, Mercedes und Toto Wolff, der sagt, überhaupt keine Diskussion, auch er wurde ja gefragt, ob mit Verstappen da Verbindungen bestehen, das kann auch gut sein, ja, das würde jetzt nicht überraschen, aber er hat es komplett vom Tisch gewischt, hat gesagt, wir haben unser Fahrerduo, die Frage stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht fertig und dann war auch Schluss. So muss man es machen, damit man den Leuten den Rücken frei hält und selbst Max Verstappen hat gesagt, hey, gib dem Jungen doch ein bisschen mehr Zeit. Verstappen hat bei Red Bull, nach allem, was man hört, innerhalb des Teams gesagt, man sollte Lawson mehr Zeit geben, man sollte sich auf das Auto fokussieren, weil er selber ja auch genau weiß, er kann da jetzt noch das Maximum oder fast das Maximum extrahieren, aber er selber kommt ja auch kaum noch damit zurecht oder hat jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Probleme als die Saisons davor. Also das
sagen wir auch schon seit Wochen.
Wird auch sicher noch ein Thema werden, weil auch Max Verstappen, der ist natürlich happy, solange das Auto schnell ist, aber wenn er kein schnelles Auto mehr hat und dann schaut, wie das Team mit den Teamkollegen umgeht, dann wird er sich auch die ein oder andere Frage mehr stellen im Vergleich zu vorher. Also.
Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen das Fahrverhalten analysieren. Das haben einige schlaue Menschen natürlich auf YouTube schon gemacht. Sie haben Runden verglichen, auch ein paar Runden aus China haben sich angeguckt, im Vergleich von einigen Piloten. Und da ist bei Liam Lawson eben aufgefallen, klar, grundsätzlich fehlt ihm natürlich das Vertrauen in sein Auto. Das ist ja ganz offensichtlich. Das Auto weiß offensichtlich, oder ja, er weiß nicht so richtig, wie das Auto reagiert, ja, in manchen Situationen. Und das ist einfach dem völlig unberechenbaren Fahrverhalten da anzukreiden. Liam Lawson hat Probleme beim Kurveneingang. Er weiß nicht, ob er aggressiv einlenken kann, ob er sich dann sofort dreht oder ob er vorsichtig rangehen muss. Das ist natürlich schwierig. Ja, man verliert da Zeit, wenn man nicht jede Kurve 100% so attackieren kann, wie man möchte. Rotation ist da immer das Stichwort. Man muss generell einen Rennwagen, also nicht nur in der Formel 1, das kennen wir auch vom Go-Kart, ne? Man muss im richtigen Moment den Punkt finden, wo man das Kart dann oder eben das Auto ein bisschen mit dem Heck um die Ecke noch drehen kann. Das geht aber nur, wenn man weiß oder vorhersehen kann, zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit, wie das Ding sich dann verhält, ja, wie es reagiert. Kann ich in diesem Moment das Lenkrad nochmal rumreißen oder bricht mir dann das Heck aus? Wenn man da nicht eine gewisse Sicherheit hat, geht das natürlich komplett auf Rundenzeit, man fährt vorsichtig, man verliert einfach eine ganze Menge Zeit. Infolgedessen kommt er dann manchmal mit zu hoher Geschwindigkeit aus den Kurven, wird weit nach außen getragen, das kostet Zeit. Wenn man nicht auch immer auf der Ideallinie ist, und das passiert ja, wenn man falsch einlenkt, ne, fährt man 1-2 Meter neben der Ideallinie, kostet Zeit. Wenn man kein Vertrauen ins Heck hat, geht man später aufs Gas, weil man denkt, oh, wenn ich jetzt aufs Gas gehe, kommt vielleicht das Heck rum, ich drehe mich weg. All das summiert sich halt. Ja. Das sind kleine Nuancen, aber in all diesen Dingen manifestiert sich dann so ein gewisses Vertrauen, das man zum Fahrzeug eben hat oder nicht. Und wie lange dieses Problem schon besteht bei Red Bull, hat Alex Albon schon mal gesagt. Ja, vor einer ganzen Weile in einem spannenden Interview hat er mal beschrieben, wie der Red Bull, den er damals gefahren ist, also 2019, 2020 war das übrigens, ja. Es war damals schon so, das hat Alex Albon wirklich sehr bildhaft beschrieben. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr sitzt am PC an einem Computer, geht man in die Einstellungen und schaltet die Mausempfindlichkeit aufs absolute Maximum. Ja? Das heißt, jede winzige Mausbewegung hat gleich zur Folge, dass euer Cursor wild von der einen Bildschirmecke zur anderen springt. So ungefähr reagiert der Red Bull schon seit vielen Jahren. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr müsst mit so einer Mausempfindlichkeit sehr präzise kleine Punkte irgendwie treffen. Und zwar konstant, ja. Jeden einzelnen Punkt müsst ihr sehr schnell und präzise dann irgendwie treffen. So muss halt ein Formel-1-Pilot dann eben Scheitelpunkt treffen, Bremspunkt, Beschleunigung und so weiter. Und ja, Alex Albon hat damit große Probleme gehabt. Offensichtlich alle anderen Piloten
nach ihm genauso. Auch, ja. Ja, absolut. Und ich finde es wirklich eine klasse Analogie, die er da aufgemacht hat. Und das macht es euch wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen bildhafter. Also wenn man es zusammenfasst, der Red Bull diese Saison, der braucht mehr denn je absolute Präzision. Jeder Fehler, den man macht, der wird sofort hart bestraft. Mhm. Es gibt ganz, ganz wenig Spielraum im Vergleich zu anderen Autos im Grid. Dann hast du eben einfach mehr oder weniger nur zwei Optionen, wenn du eine Kurve reinfährst. Du schaffst sie entweder nahezu perfekt oder es ist absolut desaströs und du ruinierst dir die Reifen ein Stück weit mehr, als es notwendig ist. Du fliegst vielleicht ab und du wirst auf jeden Fall langsamer durchkommen. Und mit all diesen Problemen hat halt Liam Lawson extrem zu kämpfen. Abgesehen davon ist es auch so, dass Liam Lawsons Fahrstil dem nicht unbedingt entgegenkommt. Er hat zwar an und für sich eine gute Fahrzeugkontrolle, aber er hat nicht so wirklich viel Gefühl für die Vorderachse, zumindest weit weniger, als das bei Max Verstappen der Fall ist. Und der ehemalige also Rennfahrer und Formel-1-Journalist Peter Windsor, wirklich eine Legende im englischsprachigen Raum, ja, wirklich super Kontakte in die Formel 1 hat, der sich auch aus Fahrersicht extrem gut auskennt. Der hat ihm tatsächlich in seiner Formel 3 Zeit, hat er Liam Lawson geraten, hey, nimm dir doch mal einen Fahrertrainer, mit dem du an deinem Fahrstil arbeitest, das würde ich dir empfehlen. Weil er hat gesehen, der ist super talentiert, aber er hat halt auch seiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Feinschliff gebraucht. Und Liam Lawson, so berichtet es Peter Windsor, hat das mehr oder weniger abgeschmettert und war der Meinung, das ist schon okay, er ist in der Red Bull Akademie, da lernt er alles, was er braucht, muss er nicht weitergehen, als es notwendig ist, so ungefähr. Und das ist jetzt zumindest die Theorie von Peter Windsor, dass das sich jetzt eben im Endeffekt auch rächt, weil es gibt nur ganz, ganz wenige Fahrer aus seiner Sicht, die eben auf dieses ultimative Level kommen, das es dann eben auch braucht in solchen Extremsituationen mit so einem bockigen Auto. Und auch die, also du hast es ja in der letzten Folge gesagt, Dave, die haben ohne Ende geübt. Also so ein Max Verstappen, der wurde von seinem Vater so hart geknechtet, also auf Eis fahren mit dem Kart, als sich die Hände am Auspuff wärmen. Also das
die
ist
ganzen
schon
Geschichten, ja.
Ganz schlimm, ja. Aber es muss nicht so weit gehen, aber ist halt auch ein Element, ne, das damit reinspielt wahrscheinlich.
Es ist halt, wie es immer ist. Ja. Talent ist sehr gut, aber harte Arbeit ist immer wertvoller. Im Idealfall hast du großes Talent und arbeitest hart, dann kommt was ganz Großartiges dabei rum. Sich nur aufs Talent zu verlassen, ist natürlich ein Fehler, den machen viele junge Menschen. Schade. Ob es so ist im Fall von Liam Lawson, wissen wir jetzt natürlich nicht. So schlecht macht er das eigentlich nicht, meiner Meinung nach, aber gut.
Man muss ihm halt Zeit geben, ne?
Ja, so ist es. Und sie kriegt er offensichtlich nicht. Das ist halt wirklich bitter. Lass uns mal einen Blick noch aufs ganz große Bild werfen. Ich habe ja vorhin schon bei diesem Abstandsvergleich, den ich da aufgemacht habe, darauf verwiesen. Liam Lawson hat eine sehr durchwachsene Vorbereitung auf die Saison erlebt. Gerade zum Beispiel im Kontrast zu einem Andrea Kimi Antonelli. Antonelli ist letztes Jahr in verschiedenen ehemaligen Mercedes-Formel-1-Autos auf vielen Strecken rund 10.000 Kilometer gefahren. Es ist jetzt so, man darf natürlich 2-3 Jahre alte Autos einsetzen. 2-3 Jahre alte Autos bedeutete letztes Jahr aber, er durfte schon Ground-Effect-Autos fahren, also Autos, die dem aktuellen Reglement entsprechen. Die Fahreigenschaften die bleiben über eine Fahrzeuggeneration weitestgehend gleich. Ne? Natürlich werden die Autos hier und da immer ein bisschen optimiert, immer ein bisschen schneller, aber so ganz grundlegende Sachen wie das Auto untersteuert halt, das hat irgendwie Bouncing oder was auch immer, diese inhärenten Eigenschaften bleiben halt im Auto. Somit konnte sich ein Antonelli halt sehr, sehr gut darauf einstellen und weiß oder wusste sehr gut, was ihn wahrscheinlich erwartet vom diesjährigen Mercedes. Ne? Bei Red Bull, hat man den Lawson halt ins kleine Team gesteckt. Er ist 2023 schon ein paar Rennen gefahren als Ersatz für den verletzten Daniel Ricciardo. Letztes Jahr ist er dann, glaube ich, 6 Grand Prix gefahren als Ersatz für den dahingeschiedenen Daniel Ricciardo in einem Racing Bulls aber. Der Racing Bulls Wagen unterscheidet sich fundamental in seinen Eigenschaften offensichtlich vom Red Bull. Er ist ein viel gutmütigeres Auto. In beiden, bei beiden Gelegenheiten hat sich Liam Lawson direkt reingesetzt und war auf Anhieb mehr oder weniger genauso schnell wie Yuki Tsunoda. Ja. Hier ein bisschen schneller, da ein bisschen langsamer, aber aus dem Stand war er auf diesem Niveau. Und jetzt sieht man, ne, er fährt jetzt dann auf einmal im großen Auto und ist halt komplett im Nirgendwo. Darauf hat sich ja Max Verstappen auch bezogen und darum gebeten, ey, lass dem Jungen mehr Zeit, der kann es grundsätzlich, ja. Unser Auto ist halt Schrott. Macht bitte das Auto besser, lass den Liam Lawson in Ruhe. Ist genau das, was wir auch seit Wochen sagen. Offensichtlich wählt Red Bull halt die Option, die man aus dem Fußball kennt, lieber schnell mal ein paar Leute feuern, dann wird es schon von alleine besser. Ja. Warum sollte man denn substanziell was ändern?
Ja. Also leider, das ist auch eine gute Überleitung, denn man hat auch an anderer Stelle schon viele Leute verloren tatsächlich. Rob Marshall, Adrian Newey, Dan Fellows, also das sind Schlüsselpositionen in der technischen Abteilung gewesen und genau die hat halt aktuell große Probleme, das Auto wieder fahrbarer zu machen. Ja. Also die hatte man historisch gesehen auch schon eine ganze Weile, da machen wir dann auch noch eine Folge dazu, könnt ihr euch drauf freuen, aber es ist halt diese Saison wirklich, wirklich extrem und das nächste Ding ist halt, dass sowohl Helmut Marko als auch Christian Horner völlig planlos scheinen bei der Fahrernachfolge. Es wird ja anscheinend innerhalb dieses Red Bull-Kosmos einfach nur noch ausgewürfelt, wer da irgendwie reinkommt. Klar, natürlich kann man es irgendwo nachvollziehen. Man hat schon Argumente auch stichhaltig bringen können, warum man jetzt Lawson hochzieht und eben nicht Tsunoda. Aber man kann dann eben nicht nach 2 Rennen alles in Frage stellen. Selbst wenn es jetzt so kommen sollte, haben wir auch in der letzten Episode gesagt, dass jetzt Rennen für Rennen dann das immer weiter nach hinten verschoben wird. Das ist kein richtiger Rückhalt. Das ist einfach ein Schleudersitz und das macht ihn ja nicht zuversichtlicher, was seine eigenen Fähigkeiten angeht, den Lawson. Ja. Gleichzeitig wird Tsunoda hingehalten oder jetzt direkt irgendwie ins kalte Wasser geworfen. Also es ist einfach nicht okay. Und Helmut Marko hat ja dann auch in den Interviews, der war ja völlig all over the place. Der hat ja dann gesagt, Tsunoda, der ist in der Form seines Lebens. Man könnte noch irgendjemanden ganz hochziehen oder man könnte auch den Colapinto. Also das ist so, irgendwie halt. Also da ist kein Plan dahinter, kein Plan ersichtlich. Das ist auch ein falsches Signal an alle Leute, die in dem Team arbeiten. Das ist, muss man sich ja auch mal überlegen. Das geht nicht nur um die Fahrer, sondern an alle anderen auch. Max Verstappen kann das wahrscheinlich noch relativ gut wegstecken, weil er halt einfach so ein klasse Fahrer ist. Dass ihn das nicht berührt, der ist ja da auch extrem stark mental und eiskalt, aber auch der wird sich sicherlich ein bisschen anderes Environment wünschen. Ist schon echt bedenklich, ne? Also
das ist absolut fragwürdig, was da läuft. Also mein Eindruck ist, da herrscht wirklich große Panik. Das war in China auch schon offensichtlich. Die Helmut Marko und Christian Horner wirken ziemlich planlos. Ja. Es ist einfach eine Schande, was da passiert. Und dass man jetzt erwartet, nur wenn man jetzt wild Fahrer durch die Gegend rotiert, dass dann alles besser wird, ist natürlich haarsträubend. Ich denke, Liam Lawson, seine Red Bull-Karriere war irgendwie von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wir haben jetzt einen Blick auf seine Vorbereitung geworfen, die wirklich nicht optimal war. Und grundsätzlich, das ist auch historisch bedingt ein Thema. Und da werden wir in Kürze mal eine separate Episode dazu machen, sonst wird diese hier episch lang. Gewisse Willkür bei Fahrerentscheidungen hat leider System bei Red Bull. Ja. Das wurde viele Jahre lang kaschiert, weil man eben einen Vettel hatte, weil man einen Daniel Ricciardo hochgezogen hat, der sehr erfolgreich war, weil man Max Verstappen hatte, der jetzt Weltmeister geworden ist. Aber diese drei erfolgreichen Beispiele, denen steht da wirklich eine Armada an jungen und komplett desillusionierten, verheizten ehemaligen Piloten gegenüber. Ja. Und diesen Missstand, den, wie gesagt, arbeiten wir künftig mal für euch auf in einer Episode, vielleicht Ende dieser Woche noch irgendwann, da müssen wir mal kurz gucken, wie wir das unterkriegen. Es ist auf jeden Fall sehr spannend und ja, offensichtlich reiht sich Liam Lawson da leider auf die Seite der verheizten Talente jetzt ein. Das tut mir persönlich ein bisschen weh.
Ich find's, und da waren ja auch Leute dabei, die daneben nachweislich dann auch woanders Großes verbracht haben. Sainz, Albon, ja. Gasly, auch Daniel Ricciardo mit Abstrichen dann. Der war halt bei Red Bull in seiner Peak sozusagen und dann hinten raus, dann hat er abgebaut. Aber das sind im Prinzip 8 Teamkollegen in 6 Jahren für Verstappen. Das sagt ja auch schon alles aus. Ja, also wir können eigentlich nur
komplett
sagen,
komplett Gaga.
Unserer Meinung nach sollte man wirklich an Lawson eigentlich festhalten. Jetzt aber auf der anderen Seite ist es fast auch schon zu spät. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Red Bull sagt, hey, weißt du was, du hast jetzt bis zur Sommerpause einfach mal komplette Ruhe, schaust einfach, dass du da in Tritt kommst und dann evaluieren wir alles. Das wäre noch halbwegs fair. So wie das jetzt läuft, sehe ich da auch überhaupt keinen Weg mehr dran vorbei. Der Typ ist einfach jetzt schon so an in die Ecke gedrängt. Das wirst du auch nicht wieder rausholen. Also wie soll er auch damit umgehen als so junger Fahrer? Aber es wäre das Richtige gewesen. Und ich bin jetzt mal gespannt. Zu Noda tust du halt jetzt im Zweifelsfall auch keinen Gefallen. Der wird jetzt reingeworfen, hier friss oder stirb. Nee. Und entweder er performt, was ich ihm natürlich wünschen würde, genauso wie ich es Lawson gewünscht hätte, oder er setzt halt so ein bisschen auch seine Karriere in sehr unruhige Fahrwasser dann.
Ja, ist ganz interessant. Also sollte, und naja, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es kommt so, dass das Tsunoda dann eben ab Japan im Red Bull fährt. Da hat auch Honda natürlich ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Honda war ja maßgeblich schon daran beteiligt, dass Yuki Tsunoda in Abu Dhabi letztes Jahr dann endlich mal nach vielen, vielen Jahren den großen Red Bull testen darf überhaupt. Ja, das wurde ihm ja bisher immer verwehrt, unter welchen Begründungen auch immer. Und Honda unterstützt die Karriere von Yuki Tsunoda natürlich schon seit vielen, vielen Jahren und versucht da ihren Piloten dann natürlich irgendwie möglichst ins Rampenlicht zu rücken.
Ja, völlig japanisches zurecht, Unternehmen, ja, legitim. Genau.
Ja. Aber das machen sie eben jetzt auch und Honda ist wohl sehr dahinter und hat da wohl auch die Finger mit im Spiel gehabt, wenn's, als es darum ging, jetzt Yuki Tsunoda hochzubefördern ins Red Bull-Team. Klar, der Promotion-Wert, ja, der PR-Wert ist riesig. Ja. Jetzt kommt dann Yuki Tsunoda als Japaner zu seinem Heimrennen und fährt im großen Team. Das kann man natürlich super ausschlachten und aufbauschen. Er würde und er wird wahrscheinlich direkt am Mittwoch bei einem riesigen Showrun von Red Bull in Tokio dann auch schon wahrscheinlich seinen ersten offiziellen Auftritt haben als Red Bull-Pilot. Ich fürchte nur, und das ist jetzt meine steile These an dieser Stelle, es scheint so zu sein, dass Liam Lawson zurückbefördert wurde zu den Racing Bulls. Diese ganze Geschichte um Franco Colapinto hat sich wohl zerschlagen. Hot Take meiner Seite, Liam Lawson wird besser performen im Racing Bulls als Yuki Tsunoda im Red Bull in Japan. Und dann, meine lieben Freunde von Red Bull, dann steht ihr als richtige Vollidioten da. Und sorry, leider völlig zu Recht. Wie gesagt, ich habe es eingangs schon erwähnt, mein Respekt vor Red Bull ist angesichts dieser Entscheidung und dieser Politik einfach wirklich, ja, mittlerweile überschaubar groß. Tut mir leid.
Ja, ist halt schade, ne? Es ist absolut ein großer Managementfehler und das hätte man ganz, ganz anders regeln können. Einfach mit einer ruhigen Hand, einfach mit klareren Entscheidungen. Und ja, also ich bin jetzt zumindest mal für Lawson froh, sollte es so kommen, dass er bei den Racing Bulls weiterfahren darf, weil da kann er sich dann einfach wieder so ein bisschen konsolidieren und zeigen, dass er ja ein guter Fahrer ist. Gemeinsam mit Hatcher, da wird es dann aber auch dann wieder das nächste Shootout geben, perspektivisch. Wir kennen es ja. Aber es ist immer diese Drucksituation, die da aufgebaut wird. Das ist einfach zu viel des Guten, muss ich ganz klar sagen. Und ich glaube, das sehen viele von euch auch so. Wir haben in den Kommentaren in den letzten Folgen auch schon ganz viele von euch, die da sehr, sehr emotional bei der Sache sind, unserer Meinung nach auch völlig zu Recht, die da ganz, ganz ähnlich denken. Ich kann mich an keinen erinnern, der sagt, ja, das hat er verdient. Der Lawson, der ist sowieso ein Depp. Also selbst wenn er einer sein sollte, das hat er trotzdem nicht verdient. Ja. Also das darf so nicht sein. Ich kann mich auch an kein Team erinnern aktuell, das in den letzten Jahren so mit seinen Fahrern umgegangen ist.
Gar nicht. Das never. Ich kann mich historisch auch nicht erinnern. Also 2 Rennen.
Letztes Wort dazu. Was macht denn Red Bull, wenn Verstappen weg ist? Ja, also wie du schon gesagt hast, Vettel, Ricciardo mit Abstrichen, der hat ja eine Saison auch besser performt als Verstappen und eben Verstappen. Das sind die 3 Fahrer, die im Prinzip für Red Bull alles rausgeholt haben und danach hast du Leute, die verheizt wurden ohne Ende, obwohl sie es eigentlich gekonnt hätten. Jetzt ist Adrian Newey weg. Ich meine, gut, der ist jetzt auch nicht der allein alles sozusagen da in Richtung Weltmeisterschaft gebracht hat, aber eben ein wichtiger Baustein, die anderen, die gegangen sind, auch. Jetzt wird es dann ganz, ganz herausfordernd. Wenn Max Verstappen dann weg ist, dann hast du ein Auto, das kein Mensch fahren kann. Ja, wir sehen es ja. Also dann fährst du vielleicht sogar ganz hinten und nicht mehr in den Punkten mit. Das wird ein riesengroßer Umbruch. Nächstes Jahr der Ford-Motor. Da weiß auch kein Mensch, ob der irgendwas taugen wird. Ein neues Reglement. Also es kann sein, dass Red Bull absolut abstürzt und diese Saison ist so ein Vorbote davon. Alle, die es mit Red Bull halten, denen wünschen wir das natürlich nicht. Generell würden wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn die weiter konkurrenzfähig bleiben. Ist natürlich dann immer schön, einfach mehr Konkurrenz ist mehr gut. Ja?
Oh, ja. Sehr gut.
Dementsprechend, lasst uns mal wirklich jetzt in den Kommentaren diskutieren. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung und wir antworten, wie ihr ja wisst, auf jeder eurer Beiträge da in der Kommentarsektion auf YouTube. Und bleibt uns treu. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie gesagt, da kommt noch mal ein bisschen was zur Historie von Red Bull, wo wir das noch ein bisschen weiterfassen und aufdröseln. Und dann freuen wir uns und sehen uns im nächsten Video.
So machen wir das. Macht's gut. Ciao.